Gut, danke für die Einladung und die Gelegenheit, ein paar Gedanken zum Thema von heute zu präsentieren. Wie Holger gesagt hat, ich bin unter anderem im Vorstand der Digitalen Gesellschaft, bin Präsident von Grundrechte CH, bin sonst als Rechtsanwalt tätig und in allen Bereichen habe ich mich schon mit verschiedenen Aspekten dieses Themas befasst, unter anderem auch im Jahrbuch, wo ich mit drei weiteren einen Artikel auch publiziert habe, nicht direkt zum Thema, aber in diesem Beitrag, die Dialektik von Grundrechte und Demokratie, haben wir auch quasi die technologischen Aspekte des Ganzen gestreift. Die in der technisierten Gesellschaft, dass man kann sicher sagen, die elektronische Kommunikation hat in den letzten Jahren unheimlich an Bedeutung gewonnen, dass man Informationen bezieht über das Internet, dass man kommuniziert über elektronische Kanäle, sich vernetzt. Das führt dann dazu, dass ganz viele Daten auch anfallen in diesen elektronischen Netzen im Internet und je nachdem auch zugänglich sind. Und diese Daten und dieser Austausch, das wird dann auch verwertet oder ist auch Gegenstand von Überwachung einerseits durch den Staat, andererseits durch die Provider, die das betreiben und zur Verfügung stellen und von weiteren Akteuren. Bei der Überwachung durch den Staat ist der Ansatz, also getrieben ist das eigentlich immer von einer sicherheitspolitischen Rhetorik. Was dann aber geschieht, ist nach der Logik, dass was digital vorliegt, ja auch überwacht werden kann und was überwacht werden kann, soll dann auch der Überwachung zugänglich sein und wenn das nicht der Fall ist, konstatiert man vom Staat oder von diesen Kreisen sofort eine Überwachungslücke und postuliert, dass diese auf Basis von irgendwelchen sicherheitspolitischen Überlegungen gefüllt werden muss. Damit sollen alle Daten, die vorliegen, grundsätzlich der Überwachung zugänglich gemacht werden, soweit diese Daten elektronisch vorliegen, aber nicht einfach der Überwachung zugänglich sind, beispielsweise bei verschlüsselter Kommunikation, sieht man dann konsequenterweise Bestrebungen des Staats, Hintertüren für die Überwachung zu erhalten, bis hin, dass gewisse Formen von nicht zugänglicher verschlüsselter Kommunikation nicht erlaubt sein sollen. Ausgewertet werden dabei Inhaltsdaten, aber nicht nur. Sehr wichtig sind auch die Metadaten, also welche Person mit welcher kommuniziert hat oder welche Person sich Informationen beschafft hat, oft verbunden mit weiteren Daten, etwa von welchem Standort oder über welches Gerät das gemacht worden ist. Auch ein Rastern von Daten, je nachdem von sehr vielen Daten, ist fester Bestandteil dieses Konzepts. Das sind also moderne Formen von Rasterverhandlungen, die hier durchgeführt werden. Und zunehmend eine Rolle spielt auch die Verwertung nach einer Big Data Logik, wo man also sehr große Datenmassen verwertet mit Algorithmen im Computer, sehr ausgeklügelt und manchmal in einer Form, wo sich dann bei sogenanntem Machine Learning eigentlich die Algorithmen verselbstständigt weiterentwickeln und von außen zum Teil dann gar nicht mehr nachvollziehbar ist, was der Computer genau auswertet. Beispiele dafür nur ganz kurz, was der NSA und seine Partnerdienste macht, was im entsprechenden Skandal dank Snowden insbesondere ja sichtbar wurde, wo man sah, dass man versucht hat, weltweit so viele Daten wie nur möglich abzugreifen und auf vielfältigste Weise zu verwerten und unter den Diensten auszutauschen. In der Schweiz haben wir das ein Stück weit en miniature mit dem Nachrichtendienst des Bundes, der sich seit kurzem auf das neue Nachrichtendienstgesetz stützen kann. Dort drin vorgesehen ist unter anderem die sogenannte Funk- und Kabelaufklärung. Das bedeutet vom Ansatz her, dass internationaler Datenverkehr, der irgendwie über die Schweiz geht, Internet oder in welcher Form auch immer, dass der angezapft werden kann vom Nachrichtendienst und dann auch nach Stichworten durchgerastert wird. Und wenn dann das gemessen an diesen Stichworten Hits gibt, dann schaut man die an und verwertet das allenfalls im Nachrichtendienst dann weiter. Die Strafverfolgung verschafft sich natürlich auch Zugang zu verschiedenen elektronischen Daten. Zu erwähnen ist einerseits die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, also alle Daten, die wir generieren, beispielsweise mit der Nutzung des Handys oder auch Telefonieren im Festnetz und so weiter. Das muss von den Providern ein halbes Jahr aufbewahrt werden. Und wenn ein entsprechender Tatverdacht da ist, also wenn zum Beispiel ich verdächtigt werde, irgendwann an einem Ort ein schwereres Delikt verübt zu haben, dann kann man beispielsweise die Daten von meinem Mobiltelefon, wem habe ich an diesem Tag angerufen, wo habe ich mich aufgehalten, kann von der Staatsanwaltschaft angefordert und ausgewertet werden, bis hin auch zu gewissen Formen von Rasterfahndungen, also beispielsweise beim Mordfall in Rupperswil. Wer ist an diesem Tag alles an irgendeiner Handyantenne in Rupperswil gehangen? Geräte können durchsucht werden und auch sonst irgendwo gelegene Daten können je nachdem herausverlangt werden vom Staatsanwalt, beispielsweise bei einem Provider. Nicht nur der Staat, auch verschiedene im weitesten Sinn Provider gewährleisten, dass die Daten benutzt werden können, stellen die ganzen Dienste zur Verfügung, verwerten die Daten je nachdem aber auch. Und wenn man diese Verwertung in den Fokus nimmt, dann gibt es einen Satz: wenn du nicht bezahlst dafür, dann bist du nicht der Kunde, sondern dann bist du das Produkt, das verkauft wird. Also bei beispielsweise der Nutzung von verschiedenen Diensten bei Google oder Facebook ist es so, dass da ein Datenschatz anfällt für die entsprechenden Provider und man sich bemüht, aus diesem Datenschatz dann auch Geld zu machen. So haben diese ganzen Dienste einen janusköpfigen Charakter, den einigen gegenüber quasi als Kundschaft für den eigentlichen Dienst betrachtet wird, aber auch für andere, indem man für Werbung oder für andere Zwecke dann diese Daten zur Verfügung stellt oder datenbasierte Services und das verkauft und das auch wiederum sehr oft kombiniert mit einer Auswertung über Algorithmen nach einer Big Data Logik. Es gibt aber auch den Fokus des Schutzes der Privatsphäre, wenn Dienste zur Verfügung gestellt werden, die eine verschlüsselte Kommunikation erlauben oder andere Schutzmechanismen. Dort sollte man allerdings dann auch hinschauen, wie ist es um den Schutz der Metadaten bestellt. Beispielsweise bei WhatsApp sind die grundsätzlich zugänglich, auch für die Strafverfolgungsbehörden. Soweit erstreckt sich dort der Schutz nicht. Sind die Mechanismen, die zur Verfügung gestellt werden, überprüfbar, dass die wirklich funktionieren und keine Hintertür haben? Und noch weitere Fragen, wie muss man sich identifizieren, werden Adressen heraufgeladen und so weiter. Von der digitalen Gesellschaft haben wir dazu einen ausführlichen Messenger-Vergleich aufgeschaltet. Was bedeutet das nun für die Demokratie, diese technisierte Gesellschaft und diese Nutzung und den Zugang von verschiedenen Aspekten? einerseits sicher die große Zugänglichkeit von Informationen und von Kommunikationskanälen, dass man sehr viel mehr Informationen zur Verfügung hat oder leichter zur Verfügung hat als auch schon. Und dass sehr viel Kommunikation so auch möglich ist und Vernetzung. Die sind auch Technologien, die dem Schutz der Privatsphäre dienen können. Es gibt aber auch ganz andere Phänomene, gerade weil das auch computergetrieben ist oder über Algorithmen getrieben und das entsprechend auch eingestellt werden kann von Providern, kann es sein, dass man sich mit dem Informationsbedarf und mit dem Austausch, den man betreibt, zunehmend in einer Filterbubble wiederfindet, wo dann man denkt, man hätte die ganze Welt der Informationen offen, aber es ist eine ein bisschen eingegrenzte oder abgeschlossene Welt, die von Algorithmen bestimmt wird und natürlich auch Möglichkeiten hat von Manipulation, dass man eben in einer bestimmten Bubble landet oder nur noch den Austausch mit seinesgleichen pflegt. Und es gibt auch Möglichkeiten der Desinformation und der Manipulation, die an diesen ganzen technologischen Möglichkeiten anknüpfen. Bei politischen Kampagnen ließen sich solche Phänomene zunehmend feststellen. Ich möchte das hier nur ganz, ganz kurz streifen. Festgestellt oder zumindest diskutiert worden ist das unter anderem im Präsidentschaftswahlkampf in den USA, bei der Brexit-Campaign und auch bei verschiedenen Wahlen und Abstimmungen in Deutschland, Frankreich oder Katalonien sind da immer wieder Stimmen laut geworden, dass beispielsweise gezielt falsche Informationen gepflanzt worden seien oder sonst wie versucht worden sei, das Ganze in eine bestimmte Richtung zu lenken oder sonst wie zu beeinflussen. Was dabei gemacht wird, ganz grundsätzlich, es ist sehr oft auch wieder mit über die Logik von Big Data, dass also eine große Datenmenge über Algorithmen irgendwie verwertet wird und darüber bestimmt wird, wo welche Information durchläuft. Feststellbar ist auch, dass eigentlich alte Ansätze, vor allem vom, ich sage jetzt mal, militärisch-industriellen Komplex einer psychologischen Kriegsführung oder auch von Desinformationskampagnen, dass das zunehmend auch über die technologischen Möglichkeiten der Kommunikation und Social Media und so weiter praktiziert wird. Und es gibt dann ganz bestimmte Ansätze, zum Beispiel bei Facebook, wenn man dort Beiträge platzieren will oder Werbung platzieren will, wo gelangt die hin, welche Nutzerinnen und Nutzer erreiche ich damit, dass man ein Micro-Targeting betreibt und versucht, die möglichst nach bestimmten Eigenschaften oder bestimmten Charakteristika Leute zu erreichen, so ganz bestimmt anzusprechen für etwas oder manchmal auch, um von etwas abzuschrecken. Es gibt Möglichkeiten, Daten, die man zur Verfügung gestellt hat, erhält oder Dienste, die man nutzen kann, dann mit anderen Daten zu kombinieren. In den USA zum Beispiel ist das weit verbreitet, weil man dort nicht so Hemmungen hat in Bezug auf den Datenschutz. Dass man also beispielsweise, wenn man Facebook-Profile abgrast, dass man das immer kombiniert, auch mit weiteren Daten. Stichwort Social Match, ein Tool, das dies ermöglicht, das auch schon in der Schweiz eingesetzt worden ist, meines Wissens aber nicht bislang unter Ausnutzung aller dieser Möglichkeiten, ist der Nation Builder. Und auch teilweise wieder zusammen mit der Nutzung von Facebook-Daten und Facebook-Diensten hat man psychometrische und psychografische Ansätze hineingebracht, wo man probiert, die Menschen anhand einiger Charakteristika typisch einzuschätzen und dann daraus auch herauszulesen, wer inwieweit das Zielpublikum für eine bestimmte Botschaft oder Kampagne darstellt. Dies ist offenbar unter anderem in der Brexit-Campaign und im Präsidentschaftswahlkampf in den USA praktiziert worden. Es ist zum Teil schwierig, konkret etwas darüber zu sagen, weil das in der Regel heimlich passiert. Also es ist bei der Brexit-Campaign beispielsweise meistens verneint worden, dass irgend so etwas gemacht worden sei. Es hat sich dann aber doch einiges belegen lassen. Also offenbar sind es einige Millionen Pfund über derartige Kanäle dann in die Brexit-Campaign eingeflossen. Und gerade dort ist es offenbar so, dass die Gesellschaften und Akteure, die dahinter stehen, Cambridge Analytica und einige mit ihren verbundene Firmen, dass sich dort Experten und Personen wiederfinden, die eigentlich von der psychologischen Kriegsführung herkommen, dass sich Datenspezialisten da wiederfinden und insbesondere bei den Geldgebern, aber auch bei der politischen Stoßrichtung und für wen das gemacht wird, einige Personen und Kreise aus dem sehr weit rechten Politspektrum. Nun kann man sich fragen, was ist die spezifische Bedeutung der Technologie in all dem? Ist sie der eigentliche Motor oder sind es einfach Möglichkeiten, die ausgenutzt werden? Und was bedeutet das in dem Sinn, der Fortschritt der Technologie einfach den Horizont des Möglichen verschiebt? Und ich denke, diese Frage muss man sich in Bezug auf die verschiedenen beteiligten Akteure stellen, also in Bezug auf die Macht des Staates, den dieser generiert, bei den Medien, bei Social Media und Provider, wobei man sich ja immer auch vor Augen halten muss, dass teilweise die Grenzen dort verschwimmen zwischen klassischen Medien und neuen Medien. Und was ist jetzt, sind eher Einzelpersonen, die sich profilieren können oder eine größere Reichweite haben oder kleinere Gruppierungen. Die Rolle, die wirtschaftlich mächtige Akteurinnen darin spielen und insgesamt überhaupt die Rolle oder die Möglichkeit, die der größere Einsatz von Finanzmitteln hier erlaubt. Inwieweit macht das einen Unterschied, dass man eben sehr viel in derartige Nutzungen und Tools investieren kann oder je nachdem weniger. Und dieselbe Frage stellt sich auch bei den verschiedenen Playern im politischen Prozess, also auch in der ganzen Kampagnenarbeit. Wie verschiebt sich die politischen Kampagnen, die Möglichkeiten der politischen Kampagnen durch die ganze technologische Entwicklung? Inwieweit braucht es Know-how, aber auch Geld, um das zu nutzen? Und inwieweit ist man auch bereit oder hat vielleicht auch Skrupel, verschiedene Mechanismen zu nutzen? Und wenn man das ganze Bild versucht zu zeichnen, finde ich es immer auch wichtig, dass man sich überlegt, was ist die Effektivität hinter dem Ganzen? Also beispielsweise diese gezielten Micro-Targeting-Kampagnen bei Brexit etc. Sind diese effektiv oder nicht? Und ändert die Frage der Effektivität an der Beurteilung des Ganzen? Und schließlich, inwieweit findet das Ganze transparent statt? Oder sollte vielleicht transparenter gemacht werden? Weitere Informationen zu dem Ganzen haben wir unter anderem auch auf der Homepage der Digitalen Gesellschaft, auch bei grundrechte.ch, wo wir uns immer wieder auch mit solchen Themen auseinandersetzen.